Dann legen wir einfach los. Ja, dann ganz formal darf ich Sie begrüßen zur Veranstaltung IT-Infrastruktur, jedenfalls zu einem Teil davon. Sie haben ja gesehen im Stundenplan, da sind noch mehr Sachen drin und ich übernehme nur etwa die Hälfte, glaube ich, von diesem Kurs. Zunächst mal stelle ich mich nochmal komplett vor. Also mein Name ist Hans-Georg Esser. Ich habe auch mal Informatik studiert, davor noch Mathematik. Ganz ursprünglich habe ich sogar mit Informatik angefangen, im ersten Semester 91. Habe dann aber irgendwie komische Leute da bei mir in der Veranstaltung gehabt. Sie haben eben auch schon sowas gesagt, viele, die nicht wissen, was sie tun. Bei mir sah es so aus, dass wir im großen Audimax saßen und die Hälfte der Leute in der CT blätterte und nicht besonders interessiert war an dem, was da im Hörsaal ansonsten passierte. Und dann haben wir auch merkwürdige Fächer gehabt. Also ich hatte irgendwie Elektrotechnik im ersten Semester als Ersatz für Grundlagen der Elektronik oder sowas. Und ja, das war jedenfalls merkwürdig und die Mathe-Sachen haben mir eigentlich besser gefallen. Dann habe ich das Studienfach erstmal gewechselt und habe Mathe fertig studiert. Also 97 bin ich da fertig geworden. Danach habe ich noch Zivildienst gemacht, war dann ein Jahr an einem Forschungsinstitut, wo ich promovieren wollte. Habe dann aber ein Stellenangebot hier in München bekommen und bin hierhin gewechselt. Also ich bin 2000 Chefredakteur geworden, damals vom Linux-User. Weiß ich nicht, ob Sie das Heft kennen. Das ist eine Schwesterzeitschrift vom Linux-Magazin. Das ist was bekannter. Und das habe ich von 2000 bis 2004 betreut. 2003 haben wir noch ein neues Heft gemacht, Easy Linux, so ein Einsteigerheft. Und das ist das, was ich auch heute noch mache. Also im Prinzip die letzten 10 Jahre so redaktionelle Arbeit. Daneben habe ich dann noch mein Informatikstudium fertig gemacht. Also ich hatte schon alle Scheine bis auf einen Seminarschein irgendwie und konnte dann relativ schnell das Ganze noch abschließen, musste im Wesentlichen noch die Diplomarbeit schreiben und noch eine mündliche oder zwei mündliche Prüfungen machen. Und ja, dann habe ich eben noch das Infodiplom gekriegt, dann habe ich mich noch ein bisschen journalistisch weitergebildet und inzwischen bin ich wieder Doktorand, aber so halbberuflich. Also so die Hälfte meiner Zeit ungefähr stecke ich in die Chefredaktionsgeschichte rein und die andere Hälfte in die Promotion. Da bin ich an der Uni in Erlangen am Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastrukturen. Also mein Doktorvater da ist Professor Freiling, weiß ich nicht, würde ihm wahrscheinlich nichts sagen, der beschäftigt sich so unter anderem mit Botnetzen und ja, also ganz spannende Sachen eigentlich. Ja, außerdem habe ich noch ein paar Bücher geschrieben, alles so Linux-Zeug. Also falls Sie sich für Linux interessieren und alte Bücher im Regal finden, dann haben Sie vielleicht was von mir. Aktuell gibt es nichts von mir. Und ich habe so 2006 angefangen, auch als Lehrbeauftragter zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Konzept bekannt ist. Ein Lehrbeauftragter ist so was Ähnliches wie ein Professor, also kann halt Vorlesungen halten, kann auch Prüfungen abnehmen, all diese Geschichten, aber ist nicht fest angestellt an der Hochschule, sondern arbeitet praktisch freiberuflich. Und da habe ich an der Hochschule München angefangen, damals hieß sie noch Fachhochschule München und habe da Betriebssysteme zweimal gelesen für die Informatiker im vierten, fünften Semester oder sowas. Habe dann auch mal Grundlagen der Informatik für die Wirtschaftsingenieure gemacht. Und jetzt dieses Semester habe ich zwei Lehraufträge, einen hier, eben der Teil IT-Infrastruktur. Und außerdem mache ich noch Rechnerarchitektur auch wieder an der Hochschule München. Und zwischendurch war ich nochmal an der Hochschule Wismar, die bieten so ein Fernstudienprogramm an. Das haben Sie vielleicht auch damals gesehen, als Sie geguckt haben, was kann man machen. Da gibt es dann auch so Präsenzveranstaltungen in verschiedenen Städten. Hier in München ist auch ein Studienzentrum. Das ist praktisch die Konkurrenz, nur dass da das meiste eben aus Lehrbriefen gelernt wird und dann gibt es wirklich nur so eine kurze Zusammenfassung. Also das ist schon was anderes, als wenn Sie hier den Stoff komplett wie in einer richtigen Veranstaltung halt vermittelt kriegen. Ja, das ist so das Wesentliche über mich. Dann schauen wir mal, was wir mit der Veranstaltung machen. Also die Termine sehen Sie ja im Campus-System. Da steht auch immer drin, wo wir hin müssen. Das kennen Sie ja schon. Und mit Materialien ist es so, ich werde also die Folien, die ich erstelle, werde ich da natürlich auch hochladen. Ich habe aber außerdem noch eine Webseite eingerichtet vom hgesser.de, die ist auch vom Campus-System aus verlinkt. Und da werde ich eventuell weitere Sachen draufpacken, die einfach zu groß sind. Vielleicht haben Sie eben mitgekriegt, ich habe so ein Diktiergerät eingeschaltet. Ich habe mir das angewöhnt vor 2 Jahren, dass ich alles, was ich so erzähle, dass ich das aufzeichne und nachher in MP3 umwandle und dann auf die Webseite packe. Das ist jetzt für jemand, der zum Beispiel heute nicht da ist, eine schöne Möglichkeit, sich die Vorlesung zusammen mit den PDF-Dateien von den Folien nochmal komplett anzuhören. Aber es ist auch, wenn Sie sowas wie Prüfungsvorbereitung machen, dann merkt man oft, eigentlich war alles klar, so das ganze Semester über, und dann so zum Schluss, wenn man nochmal alles durchgeht, dann sagt man, was war das jetzt nochmal? Blättert man im Skript über irgendwas drüber und sagt, was hat er denn da gemacht? Und dann finde ich es halt ganz gut, wenn man dann eben nochmal praktisch die komplette Veranstaltung sich anhören kann. Ich hoffe, dass das technisch immer funktioniert. Also dieses Gerät, was ich habe, habe ich noch nicht im 3-Stunden-Einsatz ausprobiert. Ich habe auch Ersatzbatterien bei für den Fall, dass die aufgeben sollten zwischendurch. Aber das müssen wir mal schauen. Dieses Zeug kommt immer so mit ein, zwei Tagen Verzögerung auf die Webseite, weil ich einen Moment brauche, um das umzuwandeln. Der speichert in irgendeinem blöden proprietären Format und dann muss ich erst ein Windows-Programm benutzen und ich arbeite normal nicht mit Windows, deswegen ist es immer ein bisschen lästig. Aber irgendwann habe ich halt dann die MP3-Dateien und dann können Sie die auch runterladen. Literatur ist ja so, dass eigentlich wir Ihnen immer eine Empfehlung geben sollen, kaufen Sie sich dieses Buch. Ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch können, aber ich habe über das Campus-System auch Zugriff auf die entsprechenden Veranstaltungen in anderen Studienzentren und oder Standorten und kann da halt gucken, was die Leute so an Literatur empfehlen. Und das hat mich bis jetzt alles nicht so richtig umgehauen. Also ich habe mir ein Buch, was mehrfach empfohlen war, habe ich mir besorgt und angefangen, darin ein bisschen zu lesen, aber es hat mich nicht so glücklich gemacht. Es geht zumindest an dem Teil, den ich machen werde, teilweise vorbei. Und wenn Sie jetzt nicht ganz dringend sofort was kaufen wollen, dann würde ich sagen, warten wir einfach noch ein paar Wochen, bis ich mir noch ein paar andere Dinge angucken konnte. Dann kann ich Ihnen vielleicht eine echte Empfehlung geben. Oder vielleicht sage ich Ihnen auch, sparen Sie sich das Buch und ich stelle dann noch irgendwelche zusätzlichen Materialien vielleicht bereit oder gebe Ihnen einfach ein paar Links zu Sachen, die ich selber mir angeguckt habe. Ich denke, es ist sinnvoller, als wenn ich jetzt sage, hier, ja, Standardbuch ist sowieso, kaufen Sie das. Ich habe das vor einem Jahr, da habe ich dieses zweibändige Einführung in die Wirtschaftsinformatik oder sowas, hatte ich mal empfohlen, weil ein Kollege mir gesagt hat, empfiehl das, und ich fand es dann gar nicht so gut. Und ich meine, es steht zwar viel drin, was man irgendwie brauchen kann, aber auch viel, ja, was ich jetzt nicht so brauchbar fand. Okay, also das kommt vielleicht noch als Nachtrag was zur Literatur. Da gibt es ja auch im Campus-System eine Möglichkeit, da irgendwie Bücher einzutragen. Nächster Punkt ist Pausen. Wir haben ja 4 Unterrichtsstunden immer am Stück und ich glaube, da ist regulär schon mal eine 15-Minuten-Pause in der Mitte vorgesehen. Die Frage ist jetzt, möchten Sie nochmal diese 90-Minuten-Blöcke unterbrechen mit einer 5-Minuten-Pause oder nicht? Mir ist das egal, ich mache das so, wie Sie das haben möchten. Ich kann 90 Minuten durchreden oder mit Ihnen irgendwas machen. Aber wir können auch, ich weiß nicht, ob Raucher dabei sind, wir können auch eine Pause zwischendurch machen. 5 Minuten. Ja. Das kann man, ja, kann man auch so machen. Also ich bin da flexibel. Gut, also das gucken wir uns dann an. Dann zum Thema Fragen und Unterbrechungen. Ich denke, dass, also ich hoffe, das ist selbstverständlich, dass wenn ich anfange, irgendwelche Dinge abzudriften, die unverständlich werden, dass Sie mich dann stoppen und sagen, halt, was meinen Sie da, was soll das, was ist das? Ja, also gerade, wo wir so eine ganz kleine Gruppe sind, sollte das eigentlich super möglich sein, dass jeder, wenn er merkt, hier passieren komische Sachen, dass er dann einfach sagt, stopp, an der Stelle würde ich gerne nochmal was mehr wissen, ja, irgendwas in der Form. Also zögern Sie nicht, mich einfach jederzeit zu unterbrechen und dann schauen wir, was passiert. Es ist dann auch so, wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, die also weit abseits von dem sind, was ich mir so gedacht habe, was ich Ihnen erzählen will, dann werde ich Ihnen auch sagen, keine Ahnung. Ja, dann werde ich mir das notieren und dann gucke ich das für Sie zum nächsten Mal nach und erzähle Ihnen dann noch was dazu. Ja, also bevor ich Ihnen irgendeinen Quatsch erzähle oder sage, das ist nicht wichtig oder irgendwas, denke ich, sollten wir das so machen. Okay, haben Sie dazu erstmal Fragen? So diese organisatorischen Dinge? Ja, die Inhalte, ich habe mich jetzt mal auf den folgenden 2 Folien einfach an das gehalten, was bei Ihnen auch in der Modulbeschreibung drin steht. Und da haben wir 3 Themengebiete, die ich abdecken werde. Das erste, und damit fangen wir auch heute an, das ist Datenformate und Wandlungen. Also geht es um ja, im Prinzip alle möglichen Datenformate, die es halt so gibt. Textformate, Grafik, Video, diese ganzen Geschichten. Kommunikationsformate sind Dinge, die Sie brauchen, wenn irgendwie zwei Anwendungen übers Netz miteinander kommunizieren oder wenn sich lokale Anwendungen austauschen irgendwie. Konvertierung ist auch ein wichtiges Thema, wenn Sie irgendwas in ein anderes Format bringen wollen. Da werden wir uns für diese verschiedenen Kategorien halt angucken, was kann man da machen. Ja, das wird jetzt nicht einfach eine Auflistung von Konvertierungstools oder sowas, sondern es geht natürlich um die Idee, was ist das Problem. Ja, also wenn Sie zum Beispiel ein JPEG-Bild haben und das in ein PNG-Bild umwandeln wollen, dann gibt es Qualitätsprobleme und das sind einfach Sachen, die sollte man wissen. Außerdem, das kommt auch heute schon, verschiedene Codierungen für Textdateien, da werden wir uns so ein paar Standards angucken. Ja, es kann sein, dass Ihnen einiges davon auch schon bekannt ist. Das wäre übrigens auch ein guter Grund, wenn ich anfange, Ihnen was zu erzählen, was für Sie Kinderkram ist, dass Sie dann sagen, das braucht nicht in dieser Ausführlichkeit gemacht zu werden. Ja, weil Sie können vom Prinzip her ganz unterschiedliche Vorbildungen haben und wenn wir jetzt feststellen, dass ein Großteil von den Sachen irgendwie bei Ihnen schon bekannt ist, dann kann man einfach schneller über die Sachen drüber gehen und dann mehr Zeit in was anderes reinstecken. Okay, das ist der erste Block. Dann haben wir als größten Block Telekommunikation. Also da sind die Stichworte Geräte, Protokolle, Dienste. Das geht also einmal um so Sachen wie jetzt wirklich Telefonnetze. Ja, wie ist da der Aufbau, was gibt es da? Ja, also Analognetz, ISDN-Netz, solche Sachen. Dann aber natürlich auch Netzwerkverbindungen über solche Netze. Werden wir uns auch DSL und WLAN angucken und da so ein bisschen in die Technik halt reingehen, gucken, wie funktioniert das Ganze. Dieser Block, der kommt erst ganz am Schluss. Und das hat damit zu tun, wenn Sie gesehen haben, wie die Termine liegen, die sind teilweise nah aufeinander und teilweise weit auseinander, also mit 4-6 Wochen oder so Zeit dazwischen. Und ich habe versucht, das so zusammenzubasteln, dass zusammengehörende Einheiten auch zeitlich nah aneinander liegen. Weil ich denke mal, es ist egal, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Datenformate-Ding abgeschlossen haben innerhalb der kommenden drei Veranstaltungen und wenn wir uns dann einen Monat nicht sehen oder so, das ist dann egal. Ja, dann das Thema ist dann halt durch. Aber wenn wir das mitten in einem Thema machen würden, dann müssen wir am Anfang sehr viel Wiederholung machen, weil sie natürlich in einem Monat, wenn sie sich damit nicht beschäftigen, vieles wieder vergessen werden. Aber so haben wir jetzt zum Beispiel dieses erste Ding, also die Datenformate, das haben wir heute und dann nächste Woche Freitag und Samstag und dann ist es durch. Und ich weiß jetzt nicht, wann dann der nächste Termin ist, der ist jedenfalls was weiter weg. Dann geht es nämlich weiter mit Ergonomie und Arbeitsschutz. Das sind zwei Veranstaltungen, also zwei Termine. Und die sind auch wieder zeitlich ein bisschen zusammenliegend. Und danach kommt dann dieser Telekommunikationsblock. Und irgendwo in den Block werde ich noch einen Gastvortrag reinzuschieben versuchen. Ja, also mein Ziel ist, dass ich Ihnen jemand, der so ja, Techniker in einem Rechenzentrum oder sowas ist, dass ich Ihnen so jemand besorge. Ich habe da ein paar Kontakte, aber ich kann natürlich niemanden zwingen zu kommen. Also ich muss mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist jedenfalls mein Plan. Und das wird sich dann natürlich auch nach den Terminmöglichkeiten von dem jeweiligen Sprecher dann richten, der dann kommen wird. Das wird dann irgendwann in diesem großen Telekommunikationsblock drin sein. Ja, und alle anderen Themen, die macht halt dann jemand anders. Ich glaube, Sie haben nur einen zweiten Dozenten noch für das Fach, ne? Ja, und das war das, was Sie eben meinten, da stehen noch die Termine noch nicht fest, oder wie? Noch gar nicht fest. Ja. Okay.
Können Sie uns einen groben Abriss geben, was ansonsten außer der Ihrer Veranstaltung jetzt eigentlich grundsätzlich vorgesehen ist?
Also insgesamt in diesem Semester oder was man.
Was dann noch zusätzlich zu den Themenblöcken jetzt dazukommt im Endeffekt? Im Rahmen dieses Moduls IT-Infrastruktur.
Ach so. Haben Sie nicht diese Modulbeschreibung sich angeguckt? Es gibt so eine Modulbeschreibung, da stehen die Sachen drin. Also es ist irgendwie auch Rechner, Hardware ist irgendwie noch mit da drin. Aber ansonsten habe ich mir das jetzt nicht angeguckt. Ich habe auch die Modulbeschreibung nicht bei.
Ja.
Also ich habe mir selber die Informationen aus dem Campus-System gesucht. Da liegt irgendwo die Modulbeschreibung. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ins erste Thema ein. Am Anfang habe ich erstmal für Sie so einen kurzen Abriss zum Thema Daten und Informationen. Da gehe ich relativ zügig drüber hinweg, denn ich denke, dass Ihnen ein Großteil davon schon vertraut sein wird. Also die Themen, die ich heute für Sie vorbereitet habe, sind Daten und Informationen. Ja, das ist einfach nochmal ein bisschen Begriffsklärung, was ist der Unterschied dazwischen. Dann haben wir Zahlensysteme. Das könnte was sein, wo Sie sagen, weg damit. Das haben wir schon mehrfach gesehen. Also das so Dualzahlen, Oktal, Hexadezimalzahlen. Da weiß ich jetzt einfach nicht, ob Sie das schon mal ausführlich behandelt haben oder eher nicht. Sagen Sie einfach mal, wer es schon ganz ausführlich behandelt hat.
Also ich denke, alle, wir haben das im Bereich
Okay, gut, dann gehen wir da relativ fix drüber hinweg. Basierend darauf kommen wir dann dazu, auch andere Dinge zu kodieren als nur Zahlen. Also dann geht es um die ASCII-Darstellung und auch weitere Varianten, also einfach verschiedene Kodierungen, wie Sie Buchstaben speichern können. Dann kommt kurz was zum Thema Digitalisierung, also wenn Sie Sachen aus der analogen Welt haben, was Sie damit machen können und in dem Zusammenhang auch Kompression. Okay, also der Schnellüberblick Daten und Informationen. Zunächst mal, was ist eine Information? Da ist eine Form von Wissen. Und das ist jetzt nicht etwas, was direkt im Computer gespeichert ist oder irgendwie verarbeitet werden kann, sondern das ist etwas, was ich Ihnen zum Beispiel mitteilen kann oder Sie sich notieren auf einem Zettel oder wo Sie einfach ein abstraktes Konzept von haben. Ja, das ist es so, dass Informationen immer für Sie irgendeine Form von Bedeutung hat. Wenn ich Ihnen einen Text in einer Fremdsprache aufschreibe, die Sie nicht gelernt haben oder die ich vielleicht selber auch nicht kenne, dann ist es komplett bedeutungslos. Dann kann man das vielleicht einscannen und sagen, ja, das ist halt so ein Dokument, habe ich irgendwo gefunden, aber es ist an sich nichts wert. Es steckt für Sie keine Informationen drin, weil Sie keine Möglichkeit haben, das da irgendwie rauszuholen. Ja, also die Bedeutung, die hängt davon ab, einfach wer guckt sich etwas an oder hört sich etwas an. Und oft ist es auch so, dass es auch noch wichtig ist, das Ganze in einem Zusammenhang zu betrachten. Also wenn Sie irgendwelche Vorkenntnisse benötigen, um einen Text verstehen zu können, dann ist der Text sinnvoll für Sie, wenn Sie die Vorkenntnisse haben und sonst nicht. Ja, und hier sind einfach Beispiele. Ich informiere Sie über irgendwas. Das sind so Möglichkeiten. Und das Ganze ist auch sehr vielseitig, da kann alles Mögliche drin sein. Also Sie können sowas wie ein Faktenwissen, was Sie auswendig gelernt haben, können Sie haben. Wenn man jetzt Sie quälen wollte, könnte man sagen, von der ISO irgendwas, Codierung, die wir nachher sehen wollen, da sind ja den verschiedenen Buchstaben irgendwelche Zahlen zugeordnet. Lernen Sie doch mal auswendig und sagen Sie mir dann, was ist das Zeichen 217 in dieser Codierung? Ja, das weiß niemand, das braucht auch keiner wissen, weil dafür gibt es Tabellen, die man nachschlägt, aber das ist eben eine Form von Faktenwissen. Ja, genauso zählen Konzepte dazu, wo man eben Antworten darauf kriegt, was zum Beispiel, was sind Informationen, wenn ich das als Frage stelle und dann eine Antwort dazu habe, dann ist das ein Konzept und ist auch selbst wieder eine Information. Ja, und das ganz Wesentliche, und das wird dann auch die Überleitung gleich zu den Daten sein, ist, dass es keine standardisierte Darstellung gibt. Also wenn Sie jetzt einen Satz in der gesprochenen Sprache haben irgendwie, dann können Sie den vielleicht noch relativ einheitlich aufschreiben, aber wie Sie das Ganze notieren, wenn Sie es handschriftlich machen, ob Sie da irgendwie einen Rand auf dem Blatt lassen oder sowas, da gibt es einfach keine richtigen Standards dafür. Ebenfalls wichtig ist, dass wir Informationen auch oft weitergeben. Also eben jetzt zum Beispiel im Rahmen einer Vorlesung, ja, ist es so, dass ich irgendwelche Informationen vorbereitet habe und ich will die weitergeben an Sie, also gebe ich die Ihnen in Schriftform schon vorab, was zum Runterladen, ich werfe während ich hier bin Sachen an die Wand, die Sie anschauen können, ich rede dazu, ich stelle Ihnen vielleicht Verständnisfragen und versuche damit rauszufinden, ob Sie dieselbe Idee haben wie ich. Davon. Ja, also da sind ganz viele Sachen möglich und auch da ist es wieder so, dass es keine standardisierte Geschichte ist. Ja, zwei Menschen, die sich gut verstehen, machen vielleicht nur ein Handzeichen und dem anderen ist völlig klar, was gemeint ist und ein Außenstehender kann gar nichts damit anfangen. Ja, und damit Kommen wir zu den Daten. Daten sind also immer irgendeine Form von Repräsentation von Informationen. Na, also da versuchen wir das Ganze etwas zu formalisieren und in irgendeine Form von Raster zu pressen, jedenfalls meistens. Ja, ich habe Ihnen mal zwei Dinge als Beispiel nur gegeben. Das eine wäre, dass man sagt, man hat so eine Art Adressliste. Ja, dann kann man relativ detailliert festschreiben, wie das auszusehen hat. Dass ein Name zum Beispiel ein Feld ist, was irgendwie 60 Zeichen lang sein kann, und eine Telefonnummer ist auch ein Feld, ist was kürzer, sind keine beliebigen Zeichen drin erlaubt, keine Buchstaben. Und dann gibt es noch eine Ortsangabe, die ist kürzer als der Name oder vielleicht länger. Ja, also das können Sie festlegen. Und in dem Moment, wo Sie eine Information, die Sie haben, Sie kennen jemand und wissen, wo der wohnt und welche Rufnummer er hat, in dem Moment, wo Sie das erfassen in so einem System, ist aus der Information ein Datum geworden. Also so werden Daten draus. Und das, was unten ist, ist einfach so gesprochener Text, wie Sie irgendwo hinkommen. In dem Fall zu den Räumen an der Hochschule München, da finden ja auch manchmal Veranstaltungen statt, hier von der FOM. Und das ist natürlich etwas, was jetzt überhaupt keine Struktur hat. Die Struktur, die Sie hier sehen, ist, es ist in lateinischen Buchstaben geschrieben mit deutschen Sonderzeichen drin, also ein scharfes S und ein Ü sehe ich zum Beispiel. Und, aber viel mehr kann man darüber eigentlich nicht sagen. Ja, ist einfach ein String, ein langer Text. Ja, dann habe ich Ihnen nochmal einfach aus der Wikipedia die Definition von Daten aufgeschrieben. Das war da ganz gut formuliert. Also Daten sind maschinenlesbare und auch veränderbare, und zwar in der Regel digitale Repräsentationen von Informationen. Es muss natürlich nicht digital sein, theoretisch könnten Sie die ganzen Konzepte auch auf Papier umsetzen. Wenn Sie sich zwingen, in einer bestimmten Form Sachen aufzuschreiben, oder wenn Sie etwa Kästchenpapier nehmen und sagen, meine Einträge für einen Namen sollen eine bestimmte Länge haben, und Sie schreiben das genau in die richtigen Kästchen rein, dann wäre das auch eine Repräsentation, die wäre nicht digital, und es wäre aber trotzdem ein Datensatz. Ja. Und typischerweise wird das ganze Zeug halt kodiert in Zeichen oder Zeichenketten, und da werden Sie Regeln vorgeben, wie das Ganze auszusehen hat, damit Sie später die Sachen wieder richtig rausziehen können. Und in dem Moment, wo Sie die Sachen eingetragen haben und Daten daraus gemacht haben, ist dieser Informationscharakter ein bisschen verloren gegangen. Wenn Sie nämlich nicht mehr wissen, in welchem Zusammenhang das Ganze steht, dann kann es sein, dass es wertlos geworden ist. Ja, wenn wir beispielsweise nur noch irgendwie die Anschrift von jemand speichern, ja, dann haben Sie so einen Datensatz, da steht eine Straße und ein Ort drin und sonst nichts. Da wird man nicht mehr allzu viel mit anfangen können. Jemand, der das vorher eingetragen hat, der war sich vielleicht noch bewusst, ich schreibe hier die Adressen meiner 5 besten Freunde auf für den Fall, dass mal irgendwas passiert, dass die kontaktiert werden können. Aber ein Fremder, der das anguckt, der diese Datei bekommt und mit irgendwas macht, der wird halt nur sehen, naja gut, sind halt irgendwelche Adressen, keine Ahnung, was das sein soll. Na, also insofern steht das Ganze immer auch in einem Bedeutungskontext. Ja, diese Repräsentationen, die können unterschiedlich aussehen. Ich habe Ihnen für die Zahl 5 mal verschiedene Repräsentationen angegeben. Also das letzte ist das, was am weitesten abweicht von allem normalen. Wenn Sie einfach einen Würfel da liegen haben, wo die 5 oben ist, dann würden Sie das immer noch als 5 erkennen, wenn Sie wissen, Sie sollen sich darauf konzentrieren, wie viele Augen sind oben auf dem Würfel. Also welche Zahl ist gefallen beim Werfen. Ja, und genauso können wir das Ganze als Ziffer oder als deutsches Wort aufschreiben, oder wir können auch so eine einfache Strichliste machen, wobei es ja diese Variante gibt, wo man, wenn man 4 hat und den 5. noch dazu tut, dass man die 4 Striche durchstreicht. Ja, das wären alles verschiedene Repräsentationen. Wir interessieren uns aber nur für die digitalen Repräsentationen, Sachen, die wir im Rechner speichern können, und eben die Frage, was und wie das Ganze passieren kann. Ja, damit kommen wir zu dem Codierungspunkt. Also wir wollen Sachen durch Zeichenketten codieren und fragen erstmal, was ist überhaupt ein Zeichen? Ja, normalerweise ist ein Zeichen ein Byte, aber es kann eben, je nachdem, was für eine Codierung man benutzt, auch alles mögliche andere sein. Wenn man als primitiven Ansatz erstmal hingehen würde und sagen würde, ja, ein Zeichen werden wohl Groß- und Kleinbuchstaben und die Ziffern und vielleicht noch ein Leerzeichen sein, dann ist das eine erste Möglichkeit, dass man damit irgendwas festhalten kann. Wenn wir sagen, wir haben irgendeine Möglichkeit, diese Zeichen darzustellen, dann arbeiten wir damit. Und gut, jetzt kommen wir in diesen Bereich rein, wo es eben um die Speicherung im Rechner geht, und da haben wir halt nur die Möglichkeit, bitweise oder byteweise Sachen zu speichern, also auf unterster Ebene mit Nullen und Einsen. Und jetzt kommt dieser Block, wo Sie dann eben schon das meiste gesehen haben werden, da gehe ich jetzt etwas schneller drüber. Ja, hier ist einfach nochmal die Idee, eben es gibt die Bitfolgen, die also beliebig lang sein können. Ein Byte sind 8 Bits. Häufig wird auch Oktett dazu gesagt, weil prinzipiell ein Byte auch eine andere Länge als 8 Bit haben könnte, aber für die Praxis sind es immer 8 Bit. Und wenn Sie so Bitfolgen aufschreiben und führende Nullen haben, lasst es die weg. Ja, wie viele Bytes gibt es dann? Es sind halt 2 hoch 8. Ja, das, weil Sie 8 Stellen haben und jeweils 2 Möglichkeiten, 0 oder 1. Dann ist es so, dass wir die Bitfolgen auch als Zahlenwert auffassen können, und damit sind wir bei den Dualzahlen gelandet. Ja, also wenn Sie das alles schon gesehen haben, dann springe ich jetzt mal kurz über diese Addition. Also hier sehen Sie, wie man 2 binäre oder duale Zahlen addiert. Da muss man genauso mit Übertrag rechnen wie beim Dezimalsystem. Und Subtraktion funktioniert auch genauso. Also das brauchen wir uns dann nicht im Detail anschauen. Multiplikation, wenn Sie das mal von Hand machen wollen, arbeitet auch genauso. Und vielleicht haben Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie was über so ganz elementare Schaltungen gemacht haben. Ja, man kann so aus ganz einfachen Bausteinen, kann man auch einen Multiplikator zusammenbauen, der mehrere über Bits kodierte Zahlen halt annimmt und das Produkt ausrechnet. Und der würde genau so arbeiten im Prinzip. Also der würde die schriftliche Multiplikation, die man aus der Schule kennt für Dezimalzahlen, würde der genauso umsetzen. Okay, dann eben dieser grundsätzliche Aufbau. Hier oben sehen Sie es nochmal, wie eigentlich die Dezimalzahlen aufgebaut sind. Also wir haben halt die Einer, die Zehner, die Hunderter und so weiter, Stellen von rechts nach links. Und wenn man das dann nicht mehr Zehner und Hunderter nennt, sondern sagt, das sind alles Potenzen von 10, ja, dann steht eben die ganz rechte Stelle für die nullte Potenz von 10, also 10 hoch 0, das ist 1, die nächste für die erste Potenz, also 10 hoch 1, dann 10 hoch 2 und so weiter. Und so funktioniert halt das normale Zahlensystem. Und bei den Dualzahlen machen Sie nichts anderes, als dass Sie die Basis austauschen. Also die 10, die im Dezimalsystem die Basis ist, ersetzen Sie durch die 2, die dann im Binär- oder Dualsystem die Basis ist. Und entsprechend heißt es eben, dass wenn Sie so einen String 1, 0, 0, 1, 1 haben, dass Sie den auch wieder von rechts nach links lesen können. Ganz rechts stehen die Einer. Ja?
Jetzt vielleicht auch eine ganz blöde Frage. Jetzt aber, wenn ich jetzt, ich habe 10 hoch 0 entspricht ja 1.
Ja.
10 hoch minus 1 wäre dann 0.
Ne, 10 hoch minus 1 wäre ein Zehntel und das wäre dann schon eine Nachkommastelle. Das machen wir aber mit Dualzahlen eigentlich nicht. Ja, also wenn Sie Floats praktisch speichern, dann haben Sie andere Konzepte. Aber vom Prinzip würde Sie niemand daran hindern, auch im Binärsystem mit Nachkommastellen zu rechnen. Ja, wenn ich jetzt hier an die 10011 noch Komma 11 dran schreibe, weiß ich genau, was ich meine. Das, nach dem Komma, die erste 1 ist ein Halb und das nächste ist ein Viertel. Und so kriege ich auch alle beliebig kleinen Werte sozusagen zusammen. Ja. Die Rechnerei wird dann ein bisschen komplizierter. Ja. Und etwas schwieriger ist, wenn man von einer Dezimalzahl zu einer Dualzahl kommen will. Normal nimmt man halt einen wissenschaftlichen Taschenrechner, der irgendwie das umrechnen kann oder das eingebaute Rechnerprogramm. Ich glaube sogar der Windows-Taschenrechner kann das, oder? Kann er das?
Ja, muss man umstellen, aber kann.
Und wenn man es aber mal von Hand machen will, dann muss man anfangen und die Zahl immer wieder durch 2 teilen und sich die Reste merken. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie das in der Form schon gesehen haben. Ja, Sie fangen halt an, 49 durch 2 ist 24, Rest 1. Und diese 1 schreiben Sie ganz rechts hin als rechteste Stelle vom Ergebnis. Und das liegt einfach daran, das können Sie hier unten sehen, dass wenn Sie mal anfangen, andersrum jetzt mit dieser Ergebniszahl durch 2 zu teilen, naja, was bedeutet das, eine Binärzahl oder Dualzahl durch 2 zu teilen? Das heißt, dass wir im Prinzip einen Rechtsshift machen. Ja. Also es wird, dieser ganze Wert hier wird eine Position nach rechts geschiftet und das, was ganz rechts stand, das fällt weg, es fliegt raus. So arbeitet auch tatsächlich, also ich meine, Prozessoren haben sowas wie einen Left-Shift und Right-Shift-Befehl, um genau sowas zu machen, damit sie nicht sagen müssen, ich will durch 2 dividieren oder mit 2 multiplizieren. Ja, also der Left-Shift, der ist dann praktisch die Multiplikation mit 2. Alle Ziffern wandern eine Position nach links und das heißt, wenn das hier zum Beispiel diese 1, das ist die 0, 1, 2, 3, 4. Position, ja, das steht ja für 2 hoch 4 und wenn die jetzt eine nach links wandert, dann ist sie halt auf der Stelle, wo 2 hoch 8 gezählt wird, 2 hoch 5. 2 hoch 5, also ist Multiplikation mit 2. Ja, also das Multiplizieren mit 2 durch ein Shift, das ist ja immer einfach und beim Dividieren durch 2 fällt halt dann hinten beim Shiften was raus. Wenn Sie jetzt ein normales Register haben, kann natürlich auch beim Linksshift was rausfallen, dann haben Sie einen Überlauf. Ja, das würde dann auch vermerkt im Prozessor, wird ein entsprechendes Register gesetzt, dass Sie einen Flag gesetzt, dass Sie einen Überlauf hatten. Ja, also deswegen funktioniert das Ganze, weil man immer, wenn man durch 2 teilt, praktisch den Rest hat, der genau der jeweiligen Position entsprach. Wenn Sie sich diese Reihenfolge angucken und es hiermit machen, dann würden Sie am Anfang beim ersten Rechtsshift fällt die 1 raus, beim nächsten fällt die 0 raus, dann noch eine 0 und so weiter. Und es ist genau das, was hier beim mehrfachen Dividieren passiert. Häufig, wenn man sowas umformen will, ist es leichter, sich die Zahl anzugucken. Also ich mache in der Regel, wenn ich sowas wirklich von Hand rechnen will, um ein Beispiel zu konstruieren, dann mache ich das nicht so, wie ich es gezeigt habe, sondern ich gucke mir die Zahl an und suche da drin die Zweierpotenzen. Ja, und wenn wir jetzt etwa die 49 haben, dann kann man überlegen, was für Zweierpotenzen passen da rein. Also die 32 geht rein, die 64 nicht. Und dann weiß ich schon, da wo die 32 ist, da wird dann nachher die 1 stehen müssen. Ja, und dann gucke ich, was bleibt über, 49 minus 32 und den Rest muss ich dann wieder gucken. Die 17, das ist 16 plus 1 und damit hat es sich. Und damit weiß ich eben, für die 32, für die 16 und für die 1 setze ich das jeweilige Bit und die anderen Bits sind 0. Ja, und damit kommt man etwas schneller auf das Ergebnis. Wenn Sie jetzt natürlich Pech haben, dass Sie eine Zahl haben, wo am Ende lauter Einsen rauskommen, das heißt alle Bits sind gesetzt, dann sind Sie natürlich nicht wirklich schneller, weil Sie einfach so lange brauchen, diese ganzen Positionen zu finden, die relevant sind. Aber in der Regel hat man ja so eine ungefähre Gleichverteilung, ähnlich viele Nullen wie Einsen und dann könnte es ein bisschen schneller sein. So. Ja, von den Begrifflichkeiten her, Byte ist klar, Wort sagt man zu 2 Bytes und dann gibt es noch das Doppelwort, das 4 Bytes lang ist. Ich nehme an, die Begriffe haben Sie so auch schon gesehen. Das entspricht jetzt nicht dem, was man an Datentypen in der Programmiersprache hat unbedingt, also einige davon tauchen vielleicht auf, ja, ob es jetzt ein Int oder Long Int oder sowas, das hängt ja davon ab, welche Sprache Sie verwenden. Aber das sind praktisch die allgemeinen Konzepte. Und wie die dann jetzt in einer konkreten Programmiersprache genannt werden, hängt eben davon ab, was es ist. Und was hier, wenn Sie schon Programmierung oder was haben Sie? C haben Sie gemacht oder was haben Sie? C und Java. Dann werden Sie wissen, dass es auch diese Typen gibt, die nicht nur von 0 bis irgendwas Wert aufnehmen, sondern die ein Vorzeichen haben. Dann ist es praktisch in der Mitte geteilt und dann gibt es ungefähr so viele negative wie positive Zahlen. Ja. Und der Betrag ist dann natürlich, der maximale Betrag ist halbiert. Okay, ja, was wir gut können, ist eben dieses Speichern von Bits, Bytes und längeren Bitfolgen. Wir wollen aber beliebiges Zeug speichern, weil das Ganze führt ja darauf hin, dass wir eben beliebige Datenformate uns angucken können und da muss man natürlich überlegen, wie man beliebige Daten auf Bitfolgen abbilden kann und das führt dann direkt eben zu solchen Codierungsfragen. Hier nochmal ein einfacher Ansatz, wenn wir jetzt etwa sagen, wir wollten nur die Buchstaben A bis Z darstellen, ja, das sind 26 Stück, also das Alphabet ohne Sonderzeichen und 26, die kleinste Zweierpotenz, die darüber liegt, ist 32. Ja, das heißt, mit 5 Bit kann man 32 verschiedene Zustände darstellen oder eben auch 32 Zeichen. Und wenn wir nur 26 haben, dann müssen wir auch was 5-Bittiges nehmen, um das damit zu speichern. Und jetzt sehen Sie hier eine ganz einfache Codierung in der normalen Reihenfolge von A bis Z. Sehen Sie halt die Binärdarstellungen von 1 bis 26. Und das wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu codieren. Ja, also wenn ich dann so ein Wort wie Hallo haben will, dann kommt unten so ein Bitstring raus, der eben für jeden Buchstaben 5 Bits da drin hat. Und ich habe die Dinger gruppiert, also mit diesen Abständen da drin, sehen Sie, das sind immer diese Fünfergruppen. Gleichzeitig habe ich es aber schwarz-rot eingefärbt, weil ich praktisch die Bytegrenzen angezeigt habe. Ja, in der Praxis ist es halt so, es mag vielleicht schön sein, dass man irgendwas in 5-Bit kodieren kann, aber es ist nicht besonders praktisch, weil wenn Sie etwa diese Position hier ansprechen, diese hier ansprechen wollen, das ist nicht am Anfang einer Bytegrenze. Und dann wären sehr aufwendige Berechnungen notwendig, um praktisch mehrere Bytes zu lesen, die richtigen Bits da rauszuholen und das Ganze dann zu rekodieren. Ja, ist natürlich bei heutigen Rechnergeschwindigkeiten völlig egal, aber man macht es trotzdem nicht. Unter anderem auch, weil Speicher einfach in ausreichender Größe zur Verfügung steht und es keinen Grund dafür gibt, so eine merkwürdige 5-bittige Codierung sich auszudenken, wenn man einfach sagen kann, ich schmeiß das in ein Byte rein und gut ist. Und die oberen 3-Bit werden halt nie verwendet. Ja. Außerdem ist natürlich so, dass wir, wenn wir nur Großbuchstaben speichern könnten, damit nicht glücklich würden. Wir wollen auch die ganzen anderen Zeichen haben, also die Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Und der erste Ansatz, der halt entstanden ist, das irgendwie ordentlich zu kodieren, das war das ASCII-System. American Standard Code for Information Interchange. Bedeutet, die Abkürzung ist uralt. Und das Ganze ist ein 7-bittiges System. Ja, das heißt, Sie haben Bit-Sequenzen, die, wenn Sie es wieder in Dezimalzahlen umrechnen, von 0 bis 127 gehen. Und da stecken eben alle Zeichen, die man für den englischsprachigen Raum haben will, weil da kommt es halt her, die stecken da alle drin. Also die ganzen Buchstaben und Ziffern und außerdem diese Liste von speziellen Symbolen, die ich unten dargestellt habe. Ja, da sehen Sie zum Beispiel, das Dollarzeichen ist dabei, weil es eben der American Standard Code ist und nicht der British Standard Code und deswegen gibt es zum Beispiel kein Pfund-Symbol da drin. Ja, dieses kaufmännische Und ist auch noch dabei, aber ein Pfund haben sie hier nicht. Ja, hier sehen Sie nochmal die komplette ASCII-Tabelle. Die Symbole von 0 bis 31 sind für irgendwelche Steuersequenzen gedacht. Das kommt alles aus der Zeit, als man ja so Terminals verwendet hat, die irgendwie über eine Leitung, Telefonleitung oder seriellen Anschluss mit einem Großrechner verbunden waren. Und da waren halt nicht nur Zeichen zu übertragen, sondern auch so Sachen wie, ich habe die letzte Nachricht nicht empfangen, ja, oder ich will eine Unterbrechung machen und deswegen gibt es eine ganze Reihe von Steuersequenzen. Es sind auch ein paar einfache dabei, wie etwa ein Backspace, also einfach letztes Zeichen löschen oder Bildschirm löschen oder ein Signal geben. Ich glaube, 7 ist, glaube ich, so ein Beep. Also je nachdem, was Sie für obskure Software einsetzen, kann es sein, wenn Sie da irgendwie schaffen, ein ASCII-Zeichen 7 reinzuschieben, dass der Rechner kurz piept. Ja, ich habe zum Beispiel so ein Chat-Programm für Internet Relay Chat, also IRC, verwendet und da konnte man dem Gegenüber dann so ein ASCII 7 rüberschieben und dann hat es bei dem gepiept, wenn es richtig funktioniert hat. Die ASCII-Tabelle ist schon relativ vernünftig angelegt. Wenn Sie zum Beispiel sehen, ich habe die hier in, das sind immer 16er-Gruppen, die Spalten. Ja, 16 ist auch eine Zweierpotenz. Und wenn Sie zum Beispiel hier sehen, das große A und das kleine A, die sind auf einer Höhe. Und das heißt, ich kann aus einem Großbuchstaben, aus einem beliebigen Großbuchstaben, den dazugehörigen Kleinbuchstaben machen, indem ich da einfach die richtigen Bits kippe. Ja, ich kann testen, bist du ein Großbuchstabe? Und wenn ja, dann wirft die entsprechenden Bits raus. Ja, wenn Sie das sehen wollen, wie das geht, schreiben Sie einfach mal die 65 für das A und die 97 für das kleine A als Bit Folge auf, na, also als Dualzahl, und vergleichen Sie die. Da sehen Sie das nur an einer Stelle. Na, was ist die Differenz? 97 minus 65 ist 32. Also an der Stelle, wo praktisch die 32 kodiert wird, da steht eben bei den Großbuchstaben steht eine 0 und bei den Kleinbuchstaben steht eine 1. Und das heißt, Sie müssen nur an dieser einen Stelle das Bit kippen, dadurch wird aus dem Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und andersrum. Und das ist ja etwas, was man häufig macht, dass man alles in Großbuchstaben umwandelt. Ja. Deswegen ist das Ganze so konstruiert. Ja, aber Sie sehen zum Beispiel, das geht ja hier von A bis Z und dann folgen erst irgendwelche komischen Sonderzeichen, hier die eckigen Klammern, und dann geht es weiter irgendwann erst mit einem Kleinbuchstaben. Da hätte man auch sagen können, von der Logik her machen wir groß A bis Z und dann direkt klein A bis Z. Und das ist halt absichtlich so, damit man, wenn man rechnen will mit den Buchstaben, es etwas leichter hat. Ja, dann haben wir eben diese geschweiften und eckigen Klammern und so weiter, so diverse Sonderzeichen noch da drin. Und was wir aber nicht haben, zum Beispiel, sind die Umlaute. Und was hat man früher gemacht? Also lange Zeit waren halt Rechner im Einsatz, die halt einfach keine Umlaute beherrschten, weil alles auf dem ASCII-System basierte. Und das ist mal eben hingegangen und hat Ä durch AE ersetzt und so weiter. Ja, also das machen heute noch viele, vielleicht kriegen sie manchmal Mails von älteren Internetnutzern, also die schon lange dabei sind, und die schreiben dann in ihren E-Mails ohne Umlaute und ohne irgendwelche Sonderzeichen, weil das einfach eine Zeit gab, so vor 15 Jahren, da hatte man es häufig mit Software zu tun, wo es einfach nicht ging. Und selbst wenn man selber ein Programm hatte, wo man ein Ä eingeben konnte, dann kam auf der Gegenseite irgendwas Unlesbares raus. Ja, beim Empfänger, und deswegen war es lange Standard, dass man einfach darauf verzichtet. Man kann auch heute noch Probleme mit Umlauten kriegen, wenn wir wieder bei dieser Internet-Relay-Chat-Welt sind, je nachdem, welche Software die andere Seite verwendet, gibt es da auch Probleme, wo dann die Umlaute irgendwie komisch aussehen, wenn sie übertragen werden. Ja, und was hat man dann gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel Textverarbeitung machen wollte und da irgendwelche Briefe schreiben will und die dürfen nicht ohne Umlaute sein? Dann war halt das Problem, naja gut, die 128 Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, die sind komplett. Da kann man nicht einfach welche hinten dranhängen, also muss man irgendwelche Zeichen rausschmeißen und durch die Umlaute ersetzen. Und das ist so eine Standardersetzung, die Mitte der 80er Jahre auf verschiedenen Homecomputern populär war. Und dann musste man irgendwelche Software nachladen und danach hatte man Umlaute, die lagen auch auf vernünftigen Tasten. Also das war dann ein englisches Keyboard, aber trotzdem an der richtigen Position waren dann die Umlaute. Und dann konnte man damit im Prinzip arbeiten und Briefe schreiben, aber man konnte keine eckigen Klammern mehr machen. Ja, also für einen Programmierer, der eckige und geschweifte Klammern braucht, ist das natürlich schlimm. Ja, weil man einfach nicht mehr programmieren kann. Also wer Mitte der 80er Jahre sowas gemacht hat, der musste sich entscheiden, ich programmiere und meine Quellcode-Kommentare sind halt ohne Umlaute, oder ich schreibe irgendwas mit Umlauten, aber dann habe ich keine Sonderzeichen mehr. Und ja, das ist halt unerfreulich gewesen. Irgendwann haben die Leute sich genug aufgeregt, dass sie gesagt haben, wir wollen die ganzen Sonderzeichen unserer Sprache wollen wir auch mit drin haben. Und dann hat man eben gesagt, okay, über das siebte Bit hinaus machen wir jetzt noch ein achtes Bit und also verwenden das achte Bit und kriegen damit auch noch die Zeichen 128 bis 255. Und da kann man ja jetzt einen ganzen Haufen Sonderzeichen reinpacken. Na, also wenn es jetzt etwa nur um einen deutschen Zeichensatz gehen würde, dann würde man halt die sechs kleinen und großen Umlaute und das scharfe S dazu packen. Ich weiß nicht, was wir noch an speziellen Zeichen hier haben, aber im Wesentlichen wäre man damit dann fertig. Und im Prinzip haben auch viele am Anfang so gearbeitet. Es gibt einen ganzen Haufen Erweiterungen dieses ASCII-Zeichensatzes, wo irgendwelche nationalen Sonderzeichen drin sind. Na, wenn Sie nach Frankreich gehen, brauchen Sie diese ganzen E-Accent aigu, E-Accent grave und so weiter. Diese Symbole, wenn Sie nach Spanien gehen, haben Sie so eine Tilde, die Sie übers N schreiben können, wenn Sie España schreiben. Also praktisch fast jede Sprache, jetzt außer dem Englischen, hat eben diese Zusatzzeichen. Und die wurden halt irgendwie dazugenommen. Und dann hatte man schöne, nur regional einsetzbare Rechnersysteme. Und da es damals noch nicht wirklich das Internet gab, und kein großer Datenaustausch mit anderen Ländern stattfand, war das eigentlich auch egal. Aber irgendwann kam dann schon der Gedanke, man muss das Ganze ein bisschen vereinheitlichen und möglichst viele Sonderzeichen aus verschiedenen Stellen integrieren. Und so sind verschiedene ISO-Kodierungen entstanden. Zum Beispiel diese ISO 88519-15, das ist, heißt auch Latin 9, und das ist eine Kodierung, wo praktisch fast alle westeuropäischen Sonderzeichen drin sind und auch das Euro-Symbol schon drin ist. Ja, also diese Variante ist erst eingeführt worden mit Einführung des Euros. Und da kann man da schon ganz gut mit arbeiten. Also viele aktuelle Systeme arbeiten mit genau dieser Kodierung. Ich glaube zum Beispiel alle Windows-Systeme, also jedenfalls für die normale Dokumentdarstellung. Dateinamen und sowas speichert Windows in irgendeinem 16-Bit-System. Aber wenn Sie jetzt normale Textdateien anlegen, dann wird auch dieses ISO-System verwendet. Und da packen Sie eben ab 128 die ganzen Zusatzsymbole rein. Die schauen wir uns mal an. Kann man das? Ja, das kann man einigermaßen sehen. Ja, also hier haben wir zum Beispiel ein großes E mit einem Axon Graph drauf, da ist das Ö, das große, und so sehen Sie die ganzen Geschichten, die man mit den Buchstaben machen kann, die tauchen da alle auf. Und zwar ist es noch irgendwie halbwegs vernünftig sortiert. Im Prinzip sind die Sonderzeichen so eingereiht, wie man sie im normalen Alphabet auch einreihen würde. Hier haben wir ein paar Ausnahmen drin, zum Beispiel dieses S mit so einem umgekehrten Dach drauf, das ist ein Sch-Laut, der ist wahrscheinlich, weil er nachträglich eingebaut wurde an der Stelle. Ja, aber die anderen, das können Sie sehen, ist im Prinzip durchgezählt. Das fängt ja mit den ganzen A-Varianten an, dann das AE, was auch noch eine A-Variante ist, dann kommt so ein Decidil, dann haben wir die ganzen Es und so weiter. Ja, also es ist eine recht vernünftige Sortierung. Aber Sie sehen natürlich, diese Tabelle ist jetzt auch komplett. Und es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar Symbole, die da auch nicht reinpassen. Und was überhaupt keinen Platz da drin hat, ist sowas wie Kyrillisch oder, also Kyrillisch wäre ja noch überschaubar, weil es ein vergleichbar großes Alphabet wie das Lateinische ist, genauso das Griechische. Ja, die haben ungefähr, also haben ähnlich viele Buchstaben wie im lateinischen Alphabet, so plus minus 5 maximal, unterscheiden die sich. Und dann vielleicht noch die ganzen Akzentvarianten, die man draufsetzen kann. Das hängt auch davon ab, jetzt wo das Alphabet verwendet wird. Also das russische Kyrillisch ist zum Beispiel anders als das serbische Kyrillisch. Obwohl beides im Prinzip, also die Grundbuchstaben sind die gleichen, aber was die dann noch an Häkchen da draufsetzen und so, das kann unterschiedlich aussehen. Ja, also das passt da auch alles nicht rein. Das heißt, auch so ein 8-bittiges System ist noch nicht genug. Wenn wir nachher noch mehr zu sehen, weil ich noch was Ausführlicheres zu den verschiedenen Codierungssystemen habe. Okay, dann jetzt wieder in beschleunigter Form. Wenn Sie die Dualzahlen schon ausführlich gesehen haben, dann werden Sie auch die Oktal- und die Hexadezimalzahlen entsprechend behandelt haben. Hier ein Anfang einer Tabelle für die Oktalzahlen. Ja, da sehen Sie halt einfach, nach der 7 kommt immer schon wieder die 0 und es wird ein Übertrag genommen. Und das heißt, sowas wie 100 entspricht dann eben 64. Und meine Empfehlung ist immer, ich mache es selber auch immer falsch, ich nenne sowas wie das hier immer 100. Ja, also wenn ich in einer Oktaldarstellung 100 sehe, spreche ich das 100 aus. Ich versuche das jetzt hier nicht zu machen, falls uns nochmal Oktalzahlen begegnen sollten. Genauso auch gleich bei den Hexadezimalzahlen, wenn die zufällig mal ohne Buchstaben auskommen, dann kann man die aussprechen. Ja, und so Sachen wie 1000 sind halt häufig, weil das gerade irgendwelche große Blöcke sind. Ja, zum Beispiel der gesamte Hauptspeicher oder sowas, das wird immer eine Menge sein, 1 und dann eine bestimmte Anzahl Nullen. Und aus meiner Sicht ist immer der Wunsch da, das sieht doch aus wie eine 1000, sprich es aus wie eine 1000. Aber ich würde davon abraten und die Dinger einfach 100 nennen. Weil man sonst, wenn man sich den Wert merkt, irgendwann sagt, das ist eine echte 100. Ja, und das ist es halt nicht. Gut, dann die Hexadezimalzahlen gehen halt bis F. Und dann haben wir auch da wieder den Übertrag, also F plus 1 ist 1, 0. Das kennen Sie dann ja auch schon alles. Hier ist dann noch eine kurze Hexadezimalzahlentabelle. Aber gibt es auch nicht allzu viel Spannendes zu sagen. Grundsätzlich das Umrechnen, das haben Sie vielleicht, aber ja, ich weiß es nicht, vielleicht haben Sie es noch nicht gesehen. Also zwischen Oktal, Hexadezimal und Dualzahlen kann man viel einfacher umrechnen als zwischen Dezimalzahlen und irgendwas anderem, weil 8 eine Potenz von 2 ist und 16 ist auch eine Potenz von 2. Ja, und das heißt, wenn Sie eine Oktalzahl haben, dann entspricht jede Ziffer einer Dreiergruppe von Bits und bei den Hexadezimalzahlen entspricht jede Ziffer einer Vierergruppe. Ja, das heißt, wenn Sie von der Oktal- oder Hexadezimalzahl zur Binärzahl übergehen, das ist ganz leicht, weil Sie einfach die, jede Ziffer halt in die zugeordnete Bitgruppe übersetzen. Also die 3 entspricht eben genau der 011 und 011 ist ja 1 plus 2 ist 3. Ja. Und also das funktioniert sofort. Und wenn Sie von rechts nach links gehen wollen, also mit einer Dualzahl anfangen, dann müssen Sie halt das Ganze in Dreiergruppen zusammenpacken oder in Vierergruppen und da dann jeweils die zugehörige Oktal- oder Hexadezimalzahl ausrechnen. Ja, oder in der Tabelle nachgucken. Umrechnen in Dezimalzahlen funktioniert wie bei den Dualzahlen. Ja, ist dasselbe Prinzip. An der Stelle bitte, wenn Sie Ausdruck haben, schmeißen Sie hier ganz rechts unten die 6700 noch was raus. Das ist einfach ein Copy-and-Paste-Fehler von oben. Also falls Sie das, den Ausdruck mit haben, das muss weg, einfach an der Stelle. Ansonsten ist es richtig. Ja, also da, da sage ich jetzt gar nichts weiter zu. Das wird halt genauso gerechnet. Man muss nur darauf achten, dass man die richtige Basis nimmt. Halt die 16 beim Hexadezimalsystem und die 8 beim Oktalsystem. Ja, dann umrechnen von Dezimal in Oktal- und Hexadezimalzahlen. Das kann man in 2 Schritten machen. Also man könnte das Ganze erst in eine Dualzahl umwandeln, weil man schon weiß, wie das geht. Und dann fasst man wieder die Dreier- oder Vierergruppen zusammen. Oder man macht dieselbe schriftliche Dividiererei, die auch bei den Dualzahlen funktioniert. Ja, das sehen Sie auf der nächsten Folie. Also wenn Sie anfangen mit einer Dezimalzahl 942 und wollen es als Hexzahl haben, hier müssen es dann immer durch 16 teilen und jeweils sich den Rest rausschreiben und der Rest muss halt dann übertragen werden. Also eine 14, das entspricht eben dem E als Symbol in der Hexadezimalschreibweise und das heißt, dass beim Ausrechnen halt die erste Stelle von rechts das E ist, die eine. Ja, es gibt E, eine. Und dann rechnen Sie weiter. Ist genau derselbe Algorithmus wie bei den Dualzahlen. Ja, und unten auch nochmal einfach zum Nachvollziehen, warum das Ganze funktioniert. Im Prinzip haben wir auch hier wieder so eine Shift-Operation, nur dass wir jetzt ganze Blöcke verschieben. Ja, wenn Sie so einen Wert wie 3AE haben und teilen den durch 16, dann bedeutet es eben genau, dass Sie einen kompletten Shift machen, wo das E rausfällt und es bleibt 3A als Ergebnis. Ja, das ist das Grundprinzip, was dieser Arithmetik immer zugrunde liegt, egal ob Sie im 2er, im 8er oder im 16er System sind. Gut, dann dasselbe Spiel nochmal für die Oktalzahlen, ist genau dasselbe. Und dann ist natürlich die Frage, warum wählt man so ein krankes System mit 16 Ziffern? Da kennen Sie auch die Antwort schon drauf. Es liegt halt alles an den Zweierpotenzen, an der Art und Weise, wie Speichermengen organisiert werden. Wenn Sie schauen, was Sie für Speicherchips kaufen können, es gibt halt keine Chips, die irgendwie 1 Milliarde Byte groß sind, sondern es gibt dann nur Gigabytes. Ja, und das sind eben Zweierpotenzen und die kann man gut durch diese aus 16 Ziffern bestehenden Hexzahlen darstellen. Ja, typische Beispiele wären, wenn Sie einen alten Homecomputer mit 64 Kilobyte Speicher nehmen, also ein altes Schätzchen, dann haben Sie halt 65.536 Adressen Das sieht in Dezimaldarstellung etwas unübersichtlich aus, von 0 bis 65.535. Das sieht irgendwie willkürlich aus. Aber wenn Sie das ganze hexadezimal aufschreiben, dann werden daraus eben Adressen von 0 bis FFFF. Ja, und das ist einfach ein schönes, abgeschlossenes Segment. So wie wenn wir im Dezimalsystem arbeiten und teilen uns irgendwas ein, dann stellen wir vielleicht in den Raum irgendwie 100 Behälter rein und die nächsten 100 Behälter in den nächsten Raum, um irgendwie eine Art von Ordnung oder Sortierung hinzukriegen, weil wir in dieser Struktur gut denken können. Ja, so Gruppen, die auf irgendwas mit vielen Nullen enden, das ist vernünftig. Und genauso sieht es halt hier im Hexadezimalsystem aus, was für den Rechnereinsatz einfach besser ist. Das zweite Beispiel, ein Gigabyte RAM, da kommt noch eine schlimmere und Zahl, die sich keiner merken muss, raus. Also diese, was ist das überhaupt, 1 Milliarde, 73 Millionen und so weiter. Ja, das ist praktisch dieses 1 Giga umgerechnet, aber das will man in der Form nicht schreiben, und hexadezimal hat es eben eine viel vernünftigere Darstellung, und man kann dann diese Adressbereiche vernünftig ansprechen. Ja. Und ein Vorteil ist natürlich immer, wenn Sie zum Beispiel sagen, es geht hinter diesem Gigabyte noch weiter, aber ich möchte mich bei irgendwas beschränken, dass ich immer nur in dieses Gigabyte reinschreibe, dann können Sie einfach wieder die richtigen Bits setzen, ja, sodass alles, was oberhalb von diesem Gigabyte liegt, ausgeblendet wird. Ja, eine Adresse, die jenseits von diesem Gigabyte liegen würde, wenn wir jetzt zum Beispiel insgesamt 4 Gigabyte RAM hätten, die würde ja mit irgendwas hier 4 oder größer anfangen und hätte dann irgendwelche Zahlen. Wenn wir das jetzt noch in Binärschreibweise umwandeln, dann könnte man praktisch alles von hier nach links könnte man ausmaskieren, ja, über eine einfache Und-Operation, wo man entsprechende Nullen drüber legt, und dann fällt es einfach weg. Und wenn Sie dann jetzt irgendwie versuchen würden, eine Adresse oberhalb 1 Gig anzusprechen, dann würde die praktisch umberechnet in irgendwas, was wieder in einem Gigabyte liegt. Können Sie in dem Moment auch nichts mit anfangen, weil das ja nicht die richtige Adresse ist, aber das sind so Gründe, dass Sie einfach ganz hardwarenah irgendwelche häufig erforderlichen Berechnungen machen.
Ja. Haben Sie schon mit den anderen Begrifflichkeiten zu tun, statt Giga mit GB, oder wie ist es jetzt neuerdings bezeichnet?
Ja.
Als ich das erste Mal gesehen habe, beim Azubi von mir,
ja.
Ich dachte, der hat überall einen Tippfehler drin.
Ja, ja.
Und es hatte Autokorrektur von Word oder irgend so einen Krampf. Und irgendwann habe ich jetzt festgestellt, das gibt es wirklich.
Ja, das ist irre. Maybe Byte und Gibi Byte und so weiter. Ja. Also die Idee ist, dass man sagt, alles, was sonst so im metrischen System ist, basiert immer auf 1000, Millionen und so weiter, und zwar aus dem Dezimalsystem. Und es ist ungut, dass es in der Informatik anders ist. Ja, und deswegen hat man gesagt, weil eben die das ist ja eine Vorsilbe, Mega, das bedeutet eben immer eine Million und soll immer eine Million heißen, und deswegen soll auch ein Megabyte 1 Million Byte sein. Und weil man aber mit 1 Million Byte nichts anfangen kann, was wollen Sie damit? Das ist nichts, ja? Also das ist unbrauchbar. Deswegen hat man gesagt, naja, aber für die alten 1024 mal 1024 Byte will ich aber auch ein Wort haben. Und dann haben sie das eben MIBI Byte oder MEBI Byte und so weiter genannt. Ja, es gibt wenige. Es gibt wenige Leute, die das verwenden. Wer es schon immer verwendet hat, sind die Festplattenhersteller. Wenn Sie eine 180 Gigabyte Festplatte kaufen, dann enthält die nicht 180 Gigabyte Speicherplatz, sondern 180 mal irgendwas mit Nullen halt im Dezimalsystem. Also die haben schon immer diesen Trick verwendet. Tatsächlich haben sie dann vielleicht nur 140 Gig oder sowas. Aber außerhalb davon macht es eigentlich keiner. Weil, wie wollen Sie das zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, ja, mein Rechner hat 4 Gigabyte RAM, ja, dann müssten Sie es jetzt Gibibyte nennen.
Wenn man die Definition jetzt einfach wegschiebt und da wieder was anderes hinsetzt, an die gleiche Stelle eben.
Ja.
Das ist also, dann hätten Sie es ganz anders machen.
Ja, die argumentieren.
Das andere als nichtig erklären und was Neues an die gleiche Stelle setzen,
ja.
Das andere gibt es jetzt nicht mehr oder wie auch immer.
Ja.
Ja.
Also die Argumentation dahinter ist, dass praktisch die ersten Leute, die in der Computertechnik das Megabyte und Gigabyte so verwendet haben, wie es jeder verwendet, dass die praktisch den Fehler gemacht haben. Die hätten das nicht so nennen dürfen, weil Kilo, Mega, Giga und so weiter fest definierte Begrifflichkeiten eben sind, und da darf man nicht einfach irgendwas anderes draus machen. Ja, also das war die Argumentation. Und man hat halt damals, als man sich die Begriffe überlegt hat, gesagt, also 1024 ist so nah an 1000, dass es sinnvoll ist, das ganze Kilo zu nennen. Ja, auch wenn es eben nicht 1000 ist, sondern nur so ungefähr 1000. Aber größenordnungsmäßig hat man ja ein Gefühl dafür. Wenn man weiß, was ein Kilometer ist oder was Megatonne oder sowas ist, dann kann man auch direkt mit einem Kilobyte und einem Megabyte so von der Menge so grob was anfangen. Ja, dass man es einschätzen kann. Dass man direkt weiß, ein Gigabyte ist wie viel mehr ungefähr als ein Megabyte, solche Sachen. Und irgendwann haben sich da halt die Fanatiker durchgesetzt und gesagt, Mega muss Mega bleiben und jetzt heißt es eben anders. Also wenn ich hier in der Veranstaltung von einem Megabyte spreche, meine ich ein klassisches Megabyte, was also nicht eine Million, sondern ein bisschen größer ist.
Die kommenden Generationen scheint es aber jetzt zu lernen, das macht die hier kalt. Hm. Also das ist ganz normal in der Fachinformatik-Ausbildung mit drin, also ich habe gestaunt.
Ja, gut, aber ich meine, dann wird halt dazu auch gesagt, dass man mit dem Begriff Megabyte nichts anfangen kann. Ja, also der neue Megabyte-Begriff ist komplett nutzlos. Genauso wie der neue Gigabyte-Begriff nutzlos ist, außer dass er halt von den Plattenherstellern verwendet wird. Ja. Dann, ich meine, sonst müsste man jetzt auch sagen, ja, der Rechner hat 4,1 Gigabyte oder 4,15 oder sowas. Ja. In der ähnliche Richtung geht ja auch, dass man nicht 3,5 Zoll Diskette sagen soll oder 17 Zoll Monitor, sondern 43,5 Zentimeter Monitor. Und bei den Bildschirmen haben sie es ja durchgesetzt. Also Computermonitor wurden ja früher immer nur in Zoll die Diagonalen angegeben und inzwischen sind sie eigentlich in allen Prospekten, das kann man nämlich abgemahnt werden, sind sie überall in Zentimeter angegeben. Und es steht aber trotzdem noch dabei, dass es 17 Zoll ist, weil einfach wir haben halt alle gelernt, die Dinger in Zoll anzugeben und unter einem 62 Zentimeter Monitor stelle ich mir erstmal nichts vor, aber unter einem 24 Zoll Monitor schon. Ja, und deswegen steht es noch dabei. Und ich glaube, bei den Disketten haben sie gesagt, weil damit nicht wirklich geworben wird. Ja, das ist ja nichts, was man verwendet, um jetzt zu sagen, also meine Diskette hat aber nicht nur 3,5 Zoll, die hat 4 Zoll und die ist deswegen besser. Ja, das gibt es halt nicht. Und deswegen hat da vermutlich kein Verbraucheranwalt gesagt, das muss aufhören und die müssen 10 cm Disketten heißen oder so. Okay. Gut, hier haben wir nochmal einen Ausschnitt aus einer Hexadezimaltabelle. Das haben wir vorhin schon mal teilweise gesehen. Die Hex-Darstellung ist auch in vielen Anwendungen einfach Standard. Wenn Sie also einen Hex-Editor oder einen Hex-Viewer verwenden, um zum Beispiel in eine Binärdatei reinzugucken, dann kriegen Sie das praktisch immer in so einer Darstellung, wo Sie eben die Hexadezimalzahlen sehen für jedes Byte. Das ist dann immer eine Zweiergruppe. Und vielleicht dann auch auf der rechten Seite die darstellbaren Zeichen. Ja, also ich denke, damit mit sowas haben Sie auch schon gearbeitet, um zum Beispiel in irgendeinem Dokument oder in einem Programm nach Texten zu suchen. Ja, und das Elegante ist halt auch wieder in der Hex-Darstellung, dass Sie eben genau zwei Positionen brauchen, um ein Byte von 0 bis 255 darzustellen. Während wenn Sie das dezimal darstellen würden, dann hätten Sie auch wieder diesen Bereich 0 bis 255 und das ist eine unnatürliche Grenze, ja, weil das Dezimalsystem eben hier einfach keine Rolle spielt. Wenn das eine dezimale Computerwelt wäre, dann würde vielleicht das von 0 bis 999 gehen. Ja, das wäre dann wieder vernünftig, weil da hätte man ein dreistelliges Ding, ja, oder meinetwegen was zweistelliges von 00 bis 99. Aber da wir eben mit Basis 2 alles machen, ist für die Darstellung einfach diese Hex-Darstellung vernünftiger. Okay, das sind eigentlich Dual, Oktal, Hexadezimal die einzigen Sachen, die man wirklich verwendet oder überhaupt die einzigen, die man verwendet in der Computerwelt. Aber man sollte trotzdem wissen, dass das Ganze sich prinzipiell auf beliebige Basen übertragen lässt. Ja, das wäre mehr, was man vielleicht in der Mathematikvorlesung machen würde. Also hier wäre das Nächste, was ich anbieten würde, eine 32er Basis, um irgendwie Ziffern von 0 bis 9 und A bis V zu haben, damit könnte man noch eine neue Geschichte einführen, aber es hindert sie auch niemand daran, ein 13er-System zu verwenden und Ziffern von 0 bis 12 halt zu benutzen. Es hat nur keinen praktischen Wert, deswegen macht man es nicht. Aber mit so einem 32er-System könnte man im Prinzip auch am Rechner gut arbeiten. Ja, da kämen halt dann noch kompaktere Darstellungen von Zahlen raus. Und diese 32 Werte kann man noch gut darstellen, weil wir eben ausreichend Buchstaben haben. Ja. Aber es gibt es trotzdem nicht. Gut, also ich denke, das, was ich mir da hier als Übung überlegt habe, das müssen wir wahrscheinlich nicht machen. Ja, ich habe Sie so verstanden, dass das für Sie im Moment im Wesentlichen Wiederholung ist. Sonst bitte Widerspruch, wenn Sie doch ein bisschen damit rumspielen möchten. Es ist auch eigentlich nur dazu da, dass wir die Motivation haben, wie halt Dinge gespeichert werden. Gut, dann lassen wir das aus. Vielleicht schauen sich die Fragen dann einfach mal zu Hause an. Und die mittlere Frage stelle ich Ihnen doch mal. Wenn ich sage 2049 als Dezimalzahl, können Sie mir die ganz schnell als Dualzahl angeben?
1, 10 Nuller und eine 1, oder?
Ich habe es jetzt nicht selber gezählt, aber genau, 1, irgendwelche Nullen dazwischen und eine 1. Mhm. Genau. Ja. Also das ist eben so ein Beispiel, wo in der Binärdarstellung nur ganz wenige Einsen drin sind, in dem Fall nur zwei Stück. Und da funktioniert dieses Hinsehen besonders gut. Wenn man halt die Zweierpotenzen kennt, dann kann man so eine Zahl direkt aufschreiben. Wenn es jetzt stattdessen 2047 wäre, könnten Sie es immer noch ähnlich machen, weil Sie sagen, es ist eins weniger als 2048 und dann kippen Sie praktisch, Sie können ja von der 1 00000, können Sie ja leicht eine 1 abziehen, indem Sie vorne die 1 streichen und alle Nullen zu Einsen machen. Aber wenn Sie irgendwas mittendrin haben, wo so eine zufällige Reihenfolge von Einsen und Nullen auftaucht, dann geht es nicht mehr so elegant. Ja, das werden Sie mir auch direkt beantworten können. 74H oder 75, was ist größer? Ja. Genau, und wenn man rausfinden will, wie viele liegen zwischen 7A7 und 8B8, dann müsste man jetzt ein bisschen tricksen halt. Also man kann halt, man könnte es zum Beispiel einfach abziehen voneinander. Ja, was kommt raus, wenn ich 8B8 minus 7A7 rechne? 1, 1, 1 und das muss ich dann umrechnen ins Dezimalsystem, damit ich weiß, wie viele es sind, und dann muss ich noch 1 wieder dazugeben. Ja, von 1 bis 10 sind 10 und nicht 9 Zahlen. Okay, hier haben wir Ihre MIBI oder MEBI und GIBI bereits nochmal in der Übersicht. Ja, also das ist diese neue Variante, die SI-konform ist, also Système International d'Unité, ja, das Einheitensystem. Und links sehen Sie eben die unpopuläre neue offizielle Variante und in der Mitte die klassische Bedeutung. Und außerdem ist hier mal die Abweichung angegeben. Ja, beim Kilobyte ist das nicht so der große Unterschied, von 1000 nach 1024 ist nur 2,4% Abweichung, aber wenn Sie ein selten genutztes Zettabyte verwenden würden, dann hätten Sie schon 18% Unterschied. Ja, und davon leben eben teilweise auch, oder darüber freuen sich die Festplattenhersteller, die ja im Gigabyte, inzwischen auch im Terabyte-Bereich arbeiten. Und da sehen Sie, im Terabyte-Bereich haben Sie schon 10% Abweichung. Das heißt also, wenn Sie eine 1-Terabyte-Platte kaufen, ist es in Wirklichkeit nur ungefähr eine 900 Gigabyte Platte. Ja. Okay, verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu speichern. Wir haben jetzt schon kurz über Texte gesprochen, nachher kommt eben auch noch was zu den verschiedenen anderen Codierungen, die es für Textdokumente gibt. Wir wollen aber noch einen Blick kurz werfen auf analoge Daten. Das ist jetzt nur einführender Natur. Wir werden uns noch ausführlicher diese ganzen Bild- und Audioformate und so weiter anschauen. Auch ein bisschen was über Video wird noch kommen. Aber wie funktioniert Digitalisierung? Weil wir können ja mit dem analogen Signal erstmal nichts anfangen. Und finden verschiedene Schritte statt. Ja, das erste ist, dass wir eine Rasterung machen. auch Diskretisierung genannt. Also es wird an diskreten zeitlichen oder auch örtlichen Punkten, je nachdem was das ist, was wir da digitalisieren wollen, wird praktisch ein Wert abgetastet. Und das Ganze ist diskret, und diskret heißt, es sind da nur endlich viele Werte möglich. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt Ton sich vorstellen, da haben Sie ja so eine Sinuswellenstruktur, und wenn Sie da irgendeinen beliebigen Punkt rausgreifen, das ist natürlich, das sind Werte aus den reellen Zahlen, das kann alles sein. Ja, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, und mit unendlich ist immer ganz schlecht, deswegen machen Sie eben eine Diskretisierung und sagen, ich nehme nur eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten. Ja, außerdem, wenn Sie den Ton genau haben wollen, müssten Sie eigentlich die gesamte Welle speichern. Ja, also auch wenn Sie einen Punkt der Welle haben, einen beliebig kleinen weiter rechts, den müssten Sie auch mitspeichern. Und hier die Diskretisierung ist eben, dass Sie sagen, ich mache das im Hundertstel-Sekunden-Takt zum Beispiel bei Tönen, dass Sie einfach da abgreifen, wie ist hier gerade die Toninformation, und das, was dann dazwischen passiert, das fällt einfach weg. Ja, das geht verloren. Und damit wird natürlich aus so einer schönen Sinuskurve, wird im Prinzip so eine Zickzack-Kurve. Ich glaube, die Kurven habe ich hier auch noch. Ja, sehen wir gleich. Ich gehe mal direkt zu der Folie danach. Also hier sehen Sie das ursprüngliche Signal, was so eine Form hat. Das sieht jetzt hier in der Grafik auch wie eine Zickzack-Kurve aus. Das ist aber mehr ein Darstellungsfehler. Stellen Sie sich das als echte, schöne Sinuskurve vor. Ja, und der erste Schritt ist eben jetzt die Diskretisierung. Wir machen an verschiedenen Zeitpunkten, messen wir einfach, was haben wir da gerade für einen Wert. Ja, und alles, was dazwischen liegt, ist weg. Also wir kriegen dadurch so eine Säulenstruktur oder Zickzackkurve oder wie auch immer, Treppenkurve, wie Sie es nennen wollen. Und die ist natürlich von der Qualität her schlechter als das Original. Ne? Das kriegen wir nie wieder. Die ursprüngliche Sinuskurve, die kriegen wir nicht zurück. Das ist der erste Schritt. Was aber an den Stellen passiert ist, wenn wir jetzt hier diese Werte messen und wenn wir die exakt irgendwie messen können, da war ich eben einen Tick zu früh mit dem, was ich gesagt habe, dann sind wir nämlich an der Stelle, dass wir sagen, das ist ein reeller Wert, ja, aus den reellen Zahlen. Das kann irgendwas sein, das kann eine Winzigkeit größer oder kleiner sein, und damit kommen wir auch wieder nicht klar, weil wir solche Werte nicht speichern können. Egal, was Sie für ein beliebig Double-Long Floating-Point-Format verwenden, irgendwo ist Schluss nach so und so vielen Nachkommastellen. Die Genauigkeit gibt es nicht her. Wir können keine reellen Zahlen speichern. Also ist das Nächste, dass es auch noch quantisiert wird. Ja? Und zum Quantisieren, da hängt es eben davon ab, mit welcher Genauigkeit Sie irgendwas speichern wollen. Was ich hier auf dieser Grafik gemacht habe, ist ein ganz primitives Raster, wo es nur 5 verschiedene Werte gibt. Ja? Und dann wird halt jeweils der Wert genommen, der am nächsten an einem der gültigen Werte dran liegt. So würde man natürlich keine Musik digitalisieren mit nur 5 Werten, das sind viel mehr, aber das Prinzip ist dasselbe. Ja, also das sind die beiden Schritte. Wir machen erst diese Proben in einem bestimmten Abstand, und dann werden die auch noch in Raster gepresst. Und so kann man eben sowas wie Musik oder auch etwas, was ein analoger Fotoapparat aufgenommen hat, kann man damit digital kriegen. Ja. Tatsächlich, ich sage, der Fotoapparat hat es aufgenommen. Es ist eigentlich schon fast digitalisiert, wenn es aufgenommen wurde, weil nämlich auch der Film, wo das draufkommt, beim klassischen Fotoapparat, der hat eine Körnung. Und diese Körnung ist praktisch auch eine Rasterung. Dinge, die kleiner sind als die Körnung, werden auch nicht erfasst von einem analogen oder klassischen Fotoapparat. Ja, aber das, was durch die Linse sozusagen durchfällt, das ist noch ein echtes analoges Bildsignal. Gut, was hatte ich da noch stehen? Ja, also das ist dieses erste, die Diskretisierung. Dann die Quantisierung ist, dass man es eben rundet. Und dann am Schluss, das war jetzt in der Folie nicht dargestellt, ist noch die Digitalisierung. Das heißt, wir haben jetzt eine endliche Anzahl von Werten, und jeder dieser Werte hat eine vorgegebene Genauigkeit. Also können wir das natürlich in irgendeine Form von Datenfeldern reinschreiben, wo wir genau wissen, wie groß die sind. Ja? Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist das Ganze eben digitalisiert und liegt jetzt digital vor, und wir können im Rechner damit arbeiten. Neben dem Beispiel mit den Tönen habe ich Ihnen auch noch eins mit Bildern gemacht. Ja, und da ist es auch erstmal so, wenn wir annehmen, das hier ist ein echtes Bild aus der Welt, irgendwas, was wir haben. Und wenn wir das jetzt mit einer Digitalkamera abfotografieren, dann ist natürlich das Erste, was stattfindet, diese Verpixelung. Na, also wir können die Wirklichkeit halt nicht in der Detailgenauigkeit im Rechner darstellen, wie sie ist, weil es einfach viel zu detailliert ist. Also man müsste praktisch ja auf subatomare Strukturen irgendwie runtergehen und jedes einzelne Ding erfassen und dann kommt man irgendwann in den Bereich der Physik, wo man sagt, kann ich überhaupt so ein Bild machen? Also selbst wenn ich beliebig genaue Objektive oder sowas und Vergrößerungsmechanismen habe, ich kann ja gar nichts in einer bestimmten Zeit einen Ausschnitt der Welt exakt festhalten. Da haben wir irgendwelche Unschärfe-Probleme da drin. Ja, also das ist das Erste, was passiert. Es wird auf unsere Auflösung praktisch runtergebrochen und jeder Pixel kann jetzt nur noch einen bestimmten Farbwert haben. Also hier kann man vielleicht sehen, das versucht noch so eine Art Farbverlauf hier zu machen. Ja, in der Mitte ist es natürlich alles gut, wenn ich eine einfarbige Fläche irgendwie fotografiere und sage, ja, die ist lila oder was das sein soll, oder blau oder lila, dann kann ich die Mitte natürlich perfekt wiedergeben. Aber hier in den Randbereichen, wo sich die Kreise schneiden, da kriege ich jetzt halt Stellen, wo es nicht klar ist. Ein Teil davon war lila und ein Teil war grün. Und dann wählt man eben so einen Durchschnittswert. Ne? Und das sind diese halb bläulich-grünlichen Pixel dann eben. Ja, das wäre jetzt praktisch wieder der erste Schritt. Also, dass man eben sich auf einen Teil nur bezieht. Das ist das Abtasten oder die Diskretisierung. Und dann machen wir auch noch eine Quantisierung und sagen, wir lassen nicht mehr beliebige Werte zu. Weil für diese Zwischentöne zwischen Blau und Grün sind auch wieder unendlich viele Möglichkeiten drin. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, ein Zehntel Blau, 1/9 Grün. Und dann kann ich sagen, ein Hundertstel, 99/100 und so weiter. Dann kann ich mir beliebig komplizierte Verhältnisse ausdenken. Das werde ich wieder nicht speichern können. Also nehme ich eine begrenzte Menge von möglichen Werten. Ich verliere an Genauigkeit und dann kommt sowas raus. Ja, hier unten sieht man, was das mit einem Farbverlauf macht. Das ist überhaupt nicht mehr erkennbar in dem Beispiel. Aber Sie müssen sich natürlich vorstellen, das sind ja riesige Pixel, die ich hier gemacht habe. Das würde in einem tatsächlichen Bild, würde es immer noch ordentlich aussehen. Weil Sie, wenn Sie das Bild nachher angucken, so einen Gesamteindruck von dem Bild kriegen. Also das ist im Prinzip, ist das der gleiche Prozess. Ja, es spielt also keine Rolle, ob Sie ein Bild oder einen Ton oder sonst irgendwas, Messwerte vielleicht, die von irgendwelchen Messfühlern aufgenommen werden, Temperaturwerte oder sowas. Egal, was Sie aus der analogen Welt kriegen, der Grundsatz ist immer der gleiche, dass Sie diesen zweistufigen Prozess haben. Erst diskretisieren. Hier wurde nach dem Ort diskretisiert, vorhin beim Ton nach der Zeit. Und hier wird dann noch die mögliche Wertemenge sozusagen eingeschränkt und das Ergebnis ist dann irgendwas, was wir in ein vorgegebenes digitales Format reinpressen, reinschreiben können, ja, mit standardisierter Größe. Ja, hier eine kleine Auswahl von Sachen, wo wir auch noch ausführlichere Blicke drauf werfen werden, also was man so alles speichern kann. Entweder nachdem man es aus der analogen Welt rausgeholt hat oder weil es direkt digital erzeugt wurde. Wir werden also verschiedene Textformate uns angucken, wobei dann schon die Frage ist, ist sowas wie eine reine ASCII-Textdatei und ein Word-Dokument, ist das überhaupt vergleichbar? Ja, also vom Prinzip jetzt naiv Word starten, Hallo Welt reinschreiben, speichern, ist ein einfaches Textdokument, aber da passiert natürlich viel mehr, weil in möglichen Konfigurations- und Formatierungsinformationen da reingeschrieben werden. Ja, also das werden wir uns anschauen. Tabellendokumente sind so Klassiker, PDF-Dateien, das HTML-Format, strukturierte Daten in XML. Haben Sie sich mit XML schon beschäftigt im Rahmen von irgendeiner Veranstaltung?
Ja, die Grundlagen.
Ja, auch schon so Transformationen und sowas, also XSLT Trans.
Wie es aufgebaut ist, was man damit machen kann.
Ja.
Soweit ist es ja nicht gekommen.
Okay. Aber das läuft auch gerade, oder? In einer anderen Veranstaltung?
Das war im ersten Semester.
Ah ja. Ja. Ich frage nur nach, damit ich nicht wieder in so eine, ich erzähle Ihnen alles doppelt, Falle reinstolpere. Ja. Gut, dann eben Rastergrafik. Das einfachste Format ist dieses Windows Bitmap Format, weil das wirklich praktisch als Raster einfach die Farbwerte nacheinander reinschreibt. Also das ist nicht irgendwie komprimiert oder sowas, deswegen ist zum Beispiel, wenn Sie einen Screenshot vom Computer als Bitmap, also als BMP-Datei speichern, der ist immer gleich groß. Der hat immer genau die Größe, die praktisch der Farbtiefe multipliziert mit Zeilenzahl und Spaltenzahl entspricht. Ja, da passiert nichts. Und dann gibt es natürlich diverse andere Bildformate, die eben versuchen, da ein bisschen platzsparender vorzugehen. Und Komprimierung ist eine Sache, die anspruchsvoll ist und die auch davon abhängt, was ist eigentlich, womit ich anfange, was ich komprimieren will. Wenn ich also zum Beispiel ein Foto gemacht habe und das komprimieren will, dann muss ich einen anderen Zugang wählen, als wenn ich einen Screenshot gemacht habe, der irgendwelche Balken, Grafiken oder sowas enthält. Also Dinge, die aus der echten Welt kommen und durch eine Vielfalt an Farben, Schattierungen und so weiter auffallen und Farbübergänge und sowas, die muss man anders komprimieren als Dinge, die aus wenigen Grundfarben zusammengebastelt sind. Und dann gibt es neben den Rastergrafikformaten natürlich noch Vektorformate, eine ganze Reihe, die nochmal einen komplett anderen Ansatz wählen und eben sagen, ich speichere nicht irgendwie ein Bild von einem Kreis, als der Kreis besteht aus diesen Punkten, sondern ich speichere die Information, der Kreis hat das Zentrum XY und er hat einen Radius R und hat irgendwelche Eigenschaften. Ja, eine Färbung der Fläche, der Rand ist nochmal hervorgehoben oder nicht, hat eine bestimmte Dicke, solche Sachen. Ja. Und je nachdem, was man eben speichern will, muss man halt das richtige Format wählen. Ja, Audiodateien werden wir uns auch anschauen und Videoformate, wobei die einfachsten Videoformate im Grunde nur einfache Foto- oder Bildformate sind. Ja, wenn man halt genug davon speichert, kann man aus ganz vielen Bildern auch ein Video machen. Und da gibt es natürlich cleverere Varianten. Im Zusammenhang mit Codierung werden wir uns dann auch mit Kompression beschäftigen. Also Reduzierung der Datenmenge und dabei vor allem sehen, es gibt verlustfreie und verlustbehaftete Kompressionsformate. Einfach gesagt, etwas ist verlustfrei, wenn Sie nach dem Komprimieren das Original exakt wiederherstellen können. Sie haben eben keinen Verlust gehabt durch das Komprimieren. Und verlustbehaftet ist eben, wenn es nicht der Fall ist. Häufig ist es aber egal, ob man Verlust hat. Wenn ich jetzt irgendwie Musik hören will, eine MP3-Datei, das tut nicht weh, dass die verlustbehaftet komprimiert wurde, weil die Sachen, die da rausgegangen sind, hören nur die Leute, die sich so 10.000 Euro Equipment, Schallplattenspieler und so Sachen holen, diese High-End-Geräte, wenn sie überhaupt hören. Also das ist ja nicht klar. Teilweise gibt es ja Messungen, wo gesagt wurde, es ist eigentlich kein Unterschied wahrnehmbar, aber so die Audiophilen sagen dann trotzdem, doch, ich höre das. Ich höre, dass die Geige im dritten Satz irgendwas Komisches gemacht hat. Dann haben wir teilweise, das werden wir dann sehen, wenn wir uns diese verschiedenen Textkodierungen angucken oder Zeichenkodierungen, kriegen Sie Probleme in der Darstellung. Wenn Sie zum Beispiel eine Nachricht verschicken und der Sender und der Empfänger verwenden eine unterschiedliche Kodierung und teilen sich das nicht mit, dann kommt halt Murks beim Empfänger an, unlesbare Informationen. Dann gibt es generelle Probleme bei der Übertragung, dass einfach Sachen kaputt gegangen sind auf dem Weg. Ja, das wird auch im Zusammenhang mit dem Kommunikationsthema dann wichtig sein. Und da gibt es halt dann Möglichkeiten, wie man entweder solche Übertragungsfehler erkennt, automatisiert, oder wie man sie sogar automatisiert korrigieren kann. Ich denke, sowas wie Fehlererkennung, Fehlerkorrektur, das haben Sie noch nicht gesehen, oder? Oder ist es auch bekannt? Okay. Ja, und dann gehört natürlich auch Verschlüsselung dazu. Das ist auch eine Form der Codierung und davon abgeleitet auch die Signatur. Also je nachdem, wie wir dazu kommen, werden wir uns vielleicht so ein bisschen mit Public Key Kryptographie beschäftigen, wo ich aber auch vermute, dass Sie das schon mal gesehen haben. Es vielleicht sogar eigene Veranstaltungen dazu gibt. So IT-Sicherheit oder sowas, gibt es sowas? 16 Semester. Ja. Okay, vielleicht nur ein einfaches Komprimierungsverfahren. Wenn Sie so einen String sehen, 5 mal A am Anfang, A, BB und so weiter, und Sie häufig mit solchen Zeichenketten zu tun haben, wo sich ständig Sachen wiederholen, dann können Sie natürlich hingehen und das ganz einfach komprimieren, indem Sie sagen, ich schreibe die ganzen A's und so weiter nicht hin, sondern ich schreibe 5a. Ja, das wäre ein intuitives und für diese Situation gut funktionierendes Verfahren. Sie sehen, das Ergebnis ist deutlich kürzer, ist ungefähr halbiert, würde ich sagen. Vielleicht ja, ist es noch kürzer als halbiert. Also das funktioniert ganz gut. Und tatsächlich gibt es auch viele Verfahren, die im Prinzip so arbeiten. Ja, nicht so primitiv, dass es auf Buchstabenebene passiert, also dass ein einzelner Buchstaben genommen wird, aber so klassische Komprimieralgorithmen, die gehen hin und erkennen irgendwelche Muster, die sich wiederholen und schmeißen dann so ein Muster komplett raus und ersetzen das durch irgendwas anderes. Also wenn Sie eine längere Abfolge von identischen Bits häufiger im Dokument drin haben, dann kann so ein Komprimierer das erkennen und dann wandelt er das um. Und das funktioniert natürlich nicht unbedingt immer. Wenn Sie anfangen mit etwas, was also immer abwechselnde Buchstaben hat, jetzt hier in dem Beispiel, dann wird es durch das Komprimieren länger, weil Sie das im Prinzip verdoppeln. Weil Sie zu jedem Buchstaben sagen müssen, dieser Buchstabe einmal. Also dann ist es schlecht. Und das ist etwas, was Ihnen mit allen Kompressionssystemen passiert. Ja, es ist immer so, dass es Dinge gibt, die gut komprimierbar sind mit ihrem speziellen Algorithmus und welche, die es nicht sind. Und in dem Fall, wo es nicht gut komprimierbar ist, geht dann ein Kompressionsprogramm in der Regel hin und stellt es fest. Ja, der merkt einfach, ich bin schon über die bisherige Länge hinausgewachsen beim Komprimieren und dann wird es halt unkomprimiert einfach in so ein Archiv reingeschrieben. Ja, also sowas wie WinZip oder so würde Ihnen nicht gefallen, wenn nach dem Komprimieren das Archiv größer wäre, als es vorher war. Und also deswegen kann man davon ausgehen, dass er das dann an der Stelle einfach abbricht und sagt, hat keinen Sinn, das komprimiere ich nicht. Das packe ich einfach nur zu einem Päckchen zusammen und lasse es, wie es ist. Aber im Prinzip ist es halt so. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel hingehen und ein ZIP-Archiv nehmen und das nochmal in ein ZIP-Archiv packen, dann wird es tatsächlich größer, weil nämlich ein bisschen Verwaltungsinformation für den Dateinamen und wer es erstellt hat und so weiter da reingeschrieben wird. Ja. Und je nachdem, wie Ihr Algorithmus aussieht, kann es aber auch eine enorme Aufblähung in ungünstigen Fällen geben. In jedem Fall ist es aber in dem Sinne ein gutes Verfahren, dass es nicht verlustbehaftet ist, weil wir können es genau rekonstruieren. Hier in dem Beispiel unten habe ich Ihnen ein Beispiel für verlustbehaftet gegeben. Ja, das erste ist, dass man einfach mal auf alle möglichen Sonderzeichen und die Unterscheidung zwischen Groß-Kleinschreibung verzichtet. Und das tut jetzt in dem Fall nicht besonders weh. Also aus IT-Infrastruktur wird IT-Infrastruktur ein bisschen anders geschrieben, aber immer noch sehr gut erkennbar. Aber Sie kommen natürlich nicht wieder zurück. Ja, Sie können nicht sagen, ob das so im Original eine moderne Schreibweise war. Es gibt ja viele Firmennamen zum Beispiel, wo man komplett auf Großbuchstaben verzichtet, weil es irgendwie modern wirkt. Und ob da ein Bindestrich stand oder nicht, weiß man auch nicht. Ja, deutsche Rechtschreibung erzwingt zwar einen Bindestrich, wenn man was koppelt in dieser Form, aber das heißt trotzdem nicht, dass das im Original so gestanden haben muss. Also da sehen Sie den Verlust, aber trotzdem würden Sie sicher sagen, ja, man kann trotzdem was damit anfangen. Es ist noch was wert. Ich erkenne wieder, worum es geht. Ganz unten ist eine Variante, die diesen Wert nicht mehr hat, die es zumindest sehr stark erschwert. Ja, es gibt so Untersuchungen, dass wenn man aus einem Text komplett alle Vokale rausschmeißt, dass man den einigermaßen noch lesen kann, in der Regel. Ja, weil es nur wenige Worte gibt, die sich nur in zwei Vokalen unterscheiden, also wo man jetzt ein E durch ein I austauschen müsste oder sowas, und die beide gültige Worte sind. Ja, also wenn ich Bein sage und das E gegen ein U austausche, dann wird da Buin draus und das gibt es nicht. Und dann kann ich es auch direkt ganz weglassen. Aber wenn ich dann nur BN schreibe, ist dann schon ist knapp. Ja, also das wäre noch eine stärkere Komprimierung, stärker verlustbehaftet und führt dazu, dass es etwas unerfreulich wird, das Ganze zu lesen. Also ich würde vorschlagen, weil wir jetzt kurz nach zwei haben, dass wir jetzt unsere 15 Minuten Pause machen, oder? Machen wir bis 20 nach.